Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Das hier ist eine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sexualisierte Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine anzuhören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintize und Romnia verfolgt wurden. Doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren, weil sie die falsche Hautfarbe hatten, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Nachkommen von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer Vorfahren und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen. Jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder TikTok folgt unter Zum Feind gemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auch auf unserer Website zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast. Heute geht es um Menschen, deren Verfolgung lange nicht anerkannt wurde. Die Verfolgung sogenannter Asozialer.
Die hat mich so an meine Großmutter erinnert.
Die? Das ist die Kölnerin Tode Nuhr.
Ich bin sofort hin und weg gewesen. Das war eine Begegnung, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick.
Und das hier, das ist Klaus Nierhoff.
Mein Name ist Klaus Nierhoff, Jahrgang 58. Habe eine Schauspielausbildung in Köln gemacht.
Die meisten Menschen kennen ihn aus der Lindenstraße.
Da war ich 7 Jahre.
Als unsympathischen Autohändler Christian Brenner.
Sonst war ich aber auch in vielen anderen Formaten und Serien und so weiter.
Dass Klaus Nierhoff auf Tode Nuhr trifft, das hat auch mit der Lindenstraße zu tun.
Weil das ja ein gesellschaftlich engagiertes Format war, wo Themenfelder abgearbeitet wurden. Und unter anderem ja auch die nationalsozialistische Geschichte, die dann auch mit unbelehrbaren Figuren quasi auch in der Lindenstraße dann zu tun hatte.
Ein gesellschaftliches Engagement, das auch hinter der Kamera ernst genommen wurde.
Jedenfalls, die hatten organisiert, dass ältere Menschen dahin kommen konnten zum Lindenstraßenset und das waren dann auch schon teilweise Betroffene.
Und eine dieser Lindenstraßenbesucherinnen, das war Tode Nuhr.
Diese Menschen haben dann eine Gegeneinladung gemacht und 5 Lindenstraßendarsteller ins Erzählcafé, in die Seniorenresidenz am Dom, war das glaube ich, eingeladen. Und da war ich dabei.
Die Erzählcafés werden regelmäßig vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte organisiert, der auch für diesen Podcast hier verantwortlich ist.
Und da habe ich Tode Nuhr kennengelernt. Das war 2006.
Klaus und Tode kommen schnell miteinander ins Gespräch.
Aß ja auch gern. Es war eine sehr üppige Dame, saß im Rollstuhl. Und wir haben sofort einen Draht zusammen gehabt.
Tode Nuhr, geboren am 30. Januar 1920 als Hubertine Konstantine Gertrud Nuhr in Elsdorf im Rheinland, ist da bereits 86 Jahre alt. Von ihrem bewegten Leben weiß Klaus Nierhoff bis dahin nur wenig. Aber der Schauspieler schätzt die lebendige Art der kölschen Dame.
Sehr entspannt, humorvoll, immer noch eine Pointe raushauen. Und diese Geschichte, die ich dann später natürlich erst erfahren habe, die hat sich dann natürlich gar nicht abgezeichnet. Das war eine alte Dame, die lieb war, die entspannt war, die ihr Leben gelebt hatte.
Klaus Niehoff beschließt, den Kontakt zu Trodenor aufrechtzuerhalten. Sie lebt seit 2 Jahren in einem Kölner Seniorenzentrum. Die meisten ihrer Freunde und Verwandten hat sie überlebt.
Wöchentlich bis 14-täglich habe ich die besucht. Und das waren Besuche, die manchmal auch zäh waren, je nachdem, wie eine alte Dame dann nochmal drauf ist, ne? Und manchmal aber auch sehr, sehr kommunikativ und im Austausch, weil die auch durchaus mich Sachen gefragt hat, aber auch in dem, was sie dann bereit war zu erzählen.
Trodenor hat Klaus Niehoff sicher nicht alles erzählt, was auch daran liegt, dass sie als asozial verfolgt wurde, also als eine Person, die aus Sicht der Nazis kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft war und auch nicht integriert werden konnte.
Wenn man mal zurückblickt, sie kommt aus einer Gastwirtsfamilie. Da gab es ganz schlimme Sachen in der Kindheit, also wo man merkte, das ist jetzt kein komfortpädagogisches Konzept, was die da hatten. Ne? Das war schon klar, dass die da sehr auf sich gestellt war.
Als Trude 9 Jahre alt ist, ziehen die Eltern mit ihr und den beiden Geschwistern von Elsdorf nach Köln. Sie wächst in Nippes und Ehrenfeld auf. Das Geld ist ständig knapp. Der Vater versucht eine Zeit lang, seine Familie mit einer Kneipe über Wasser zu halten.
Dass die auch Missbrauch erlebt hat, davon hat sie zwar nicht geredet, aber sie hat geredet von Sachen, die sie beobachtet hat. Und das waren nicht immer tolle Sachen.
Regelmäßig kommt es in der Kneipe des Vaters zu Schlägereien zwischen der SA und KPD-Mitgliedern. Der Vater selbst ist bereits vor der Machtübernahme der Nazis der SA beigetreten, steigt sogar bis zum Rottenführer auf. Trude bekommt bereits ab 1934 zu spüren, was es heißt, in einem nationalsozialistischen Staat groß zu werden. Sie ist gerade 14 Jahre alt, als sie vergewaltigt wird. Der Täter ist ihr eigener Onkel. Trude erzählt ihrer Mutter sofort, was passiert ist. Der Vater erstattet Anzeige gegen den Onkel. Doch dem passiert nichts. Trude hingegen wird aus der Volksschule entlassen und für ein halbes Jahr aufs Land geschickt zum Arbeiten. Warum, versteht sie nicht. Ausgerechnet sie, die bislang vor jeder Kuh Reis ausgenommen hat. Danach kommt Trude in die sogenannte Fürsorgeerziehung. 7 Jahre lang, denn volljährig ist man damals erst mit 21. In dieser Zeit wird sie in verschiedenen Heimen untergebracht. Mal lebt sie 1,5 Jahre in Düsseldorf, mal ein paar Monate in Neuss, dann wieder in einem sogenannten Heim für gefallene Mädchen oder im Kloster zum guten Hirten in Köln. Juni 1939, da ist Trude bereits 5 Jahre lang in Fürsorge, taucht ihr Name erstmalig in einem Polizeibericht der Kriminalpolizei Köln auf. Sie ist auf Unzuchtswegen angetroffen worden, heißt es da. Mit anderen Worten, Trude wird vorgeworfen, als Prostituierte gearbeitet zu haben. Zwischen Juni 1939 und April 1943 wird Trude mehrfach aufgegriffen. Sie soll auch mehrfach wegen Geschlechtskrankheiten in einer Frauenklinik behandelt worden sein. Weitere Quellen dazu lassen sich aber nicht finden. Später wird sie diesen Bericht weder bestätigen noch verneinen. Auch mit Klaus Niehoff spricht sie nicht über diese Erfahrungen.
Ich wusste nicht, dass sie eventuell sogar in Prostitution agiert hat. Das hat sie natürlich so nicht gesehen oder nicht gesagt. Das ist ja auch schambehaftet, vermute ich mal. Es kann gut sein, dass sie das schon relativ früh auch mitgekriegt hat, wie sie ihre Reize einsetzt und vielleicht auch, wenn das Geld knapp war, ne, kann gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Und sie hat das auch nicht so gesehen, glaube ich.
Nur ganz selten fällt im Kreis von ihr vertrauten Menschen mal ein Satz, der als Hinweis verstanden werden könnte. Damals sah ich halt hübsch aus und hatte Freunde, sagt sie dann. Und irgendwie wundert das auch nicht. Sexarbeit ist bis heute stigmatisiert. Dass der Polizeibericht trotzdem stimmt, ist vorstellbar. Trude hat zu dieser Zeit keinen Kontakt zu ihrer Familie, lebt unter prekärsten Umständen und eine alleinstehende, minderjährige Frau ist zu diesem Zeitpunkt ohnehin ungehörig. Es ist aber ebenso gut vorstellbar, dass der Polizeibericht fingiert wurde, um eine als asozial eingestufte junge Frau in ein KZ deportieren zu können. Sicher ist, Trude wurde nie wegen sogenannter Gewerbsunzucht, also Prostitution, angeklagt oder verurteilt. Hinter der Verfolgung von Sexarbeiterinnen während des Nationalsozialismus steckt der Kampf gegen einen Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung, der 1927 mühevoll errungen wurde.
Während der Zeit der Weimarer Republik trat das Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten in Kraft, mit der Folge, dass die direkte Strafbarkeit von Prostitution zum großen Teil abgeschafft wurde. Stattdessen sollten Sexarbeitende gesundheitlich und polizeilich geschützt werden. Dieser Fortschritt gegenüber früheren Gesetzen wurde während des NS-Regimes rückgängig gemacht. 1939 wurde das Gesetz wieder aufgehoben. Hitler selbst hatte Prostitution in seiner Hetzschrift »Mein Kampf« als Schmach der Menschheit bezeichnet, die unbedingt bekämpft werden müsse. Es kam zu einer Verschärfung der polizeilichen und strafrechtlichen Verfolgung von Prostituierten mit dem Ziel der Reinhaltung des Straßenbilds. Maßnahmen waren unter anderem Razzien, Überwachung und Inschutzhaftnahme von Personen aus dem Milieu. Prostituierte wurden als asozial stigmatisiert und verfolgt.
Und genau das passiert auch mit Trude. Nachdem sie 1941 mit Erreichen der Volljährigkeit aus der Fürsorge entlassen wird, lebt sie ein Jahr später wieder bei ihrer Familie. Weil die Wohnung der Familie ausgebombt wird, beziehen sie ein Hotel hinter dem Kölner Hauptbahnhof. In dieser Zeit lernt Trude den Soldaten Josef kennen. Die beiden beginnen eine Liebesbeziehung. Doch als Trude schwanger wird, ist von Heirat plötzlich keine Rede mehr. Josef lässt sie sitzen mit einem unehelichen Kind. Der Kleine kommt am 8. März 1943 auf die Welt. Sie nennt ihn Josef, wie den Vater, und ruft ihn Jupp, wie das auf Kölsch so üblich ist. Trudes Familie aber will sie nach der Geburt nicht mehr aufnehmen. Deshalb zieht Trude mit kleinen Jupp in ein Heim für gefallene Mädchen, dem St. Josefshaus in Köln-Beyental. 6 Wochen nach der Geburt soll Trude wieder arbeiten gehen, denn sie hat einen Job in den Fortwerken. Doch dazu kommt es nicht mehr.
Die wurde dann eben auf dem Bahnhof dann Vorplatz bei einer Razzia, wurde die aufgegriffen.
Nur wenige Wochen nach der Geburt bekommt der kleine Jupp Keuchhusten. Trude bringt ihren Sohn zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er einige Zeit bleiben soll. Am 16. April 1943 um 5 Uhr morgens wird Trude dann verhaftet. Sie wird mit einem Soldaten am Hauptbahnhof angetroffen. Sie soll die Nacht mit ihm im Hotel Wiesbadener Hof verbracht haben. Als Trude später über die Verhaftung spricht, ist von einem Soldaten keine Rede. Nach ihrer Erinnerung ist sie auf dem Weg, ihre Mutter zu besuchen, nachdem Klein Jupp ins Krankenhaus aufgenommen wurde. Auf dem Weg gerät sie in eine Razzia und hat keinen Ausweis bei sich. Sie verbringt die Nacht in De Blech, wie das in Köln heißt, in einer Zelle im Polizeipräsidium in der Krebsgasse. Ein Lastwagen mit der Aufschrift Polizeihilfsgefängnis fährt sie am frühen Morgen zusammen mit mehreren anderen Frauen auf das Kölner Messegelände auf der anderen Rheinseite.
Und dann wurde recherchiert, ach, das ist so eine komische Familie mit Wirtshaus und Schlägereien, keine Ahnung, was da noch so passierte. Das ist eine Asoziale, so war das dann. Ne?
In dem Bericht steht wörtlich:
Es handelt sich bei der Noor um eine arbeitsscheue und asoziale Umhertreiberin schlimmster Art.
Und
es besteht auch nicht die geringste Aussicht, dass die Noor sich in die Volksgemeinschaft einfügen und ein geordnetes Leben aufnehmen wird.
Der abschließende Satz besiegelt Trudes Schicksal.
Dem nationalen Volksempfinden entsprechend erscheint die Unterbringung der Noor in einem Konzentrationslager angebracht.
Das sogenannte Polizeihilfsgefängnis in den Messehallen in Köln-Deutz ist ein einfaches Barackenlager. Polizei und Gestapo nutzen es als Durchgangslager für Häftlinge. Für die meisten Häftlinge geht es von hier aus weiter in Konzentrationslager in ganz Deutschland. Auch Trude wird nur wenige Wochen hier bleiben. Dann geht es auch für sie in ein KZ mit der Bahn. Auf der Fahrt wird sie ohnmächtig. So beengt ist es in dem Zug.
Über diese Reisen, das kann man sich ja nur vorstellen, hat sie nie was erzählt. Aber ich meine, dass die Menschen in Viehwaggons dahin transportiert wurden und dass auf dem Weg schon viele gestorben sind oder krank wurden. Und darüber hat sie nie gesprochen, aber das weiß man ja mittlerweile. Das hat sie überlebt und dann Ravensbrück dann als nächste Station.
Als sie ankommt, erhält sie die Häftlingsnummer 20.253 und ein gestreiftes Kleid. Darauf ist ein schwarzer Winkel, die Zwangskennzeichnung für sogenannte Asoziale. Es ist das einzige Kleidungsstück, das Trude erhält. Sie muss darin schlafen, damit es ihr nicht gestohlen wird. Eine der schlimmsten Erinnerungen an diese Zeit im Lager sind für sie die Hunde. Regelmäßig werden sie auf die Häftlinge gehetzt. Ein Trauma, das Trude ihr Leben lang nicht bewältigen wird. Bis zu ihrem Lebensende hat sie panische Angst vor Hunden.
Ich habe ein paar Schilderungen von ihr mitgekriegt, wie sie das Elend da. Trotzdem, natürlich hat sie gesehen, wie die Leute reihenweise umkippten. Die hatte ja auch Freundinnen da noch. Die hat Erschießungen gesehen. Die hat so viel Elend und Leid mitgekriegt. Und ich weiß nicht, welchen Raum man in sich da mobilisieren muss, um das zu überleben. Und das hat die über Jahre.
So grausam das Leben im KZ ist, in der Zeit bei den Nonnen hat Trude nützliche Fähigkeiten gelernt, die ihr jetzt helfen zu überleben. Sie kann nähen, sticken und bügeln.
Da hatte sie eben diesen Job, Uniform der SS-Leute zusammenzunähen. Quasi Lumpen, die da gesammelt wurden von, weiß ich nicht, Leuten, die im Krieg vielleicht auch gefallen sind oder so. Da wurden die Teile dann, die noch brauchbar waren, wieder zusammengenäht und das war ihre Aufgabe. Und das war fast noch ein guter, in Anführungsstrichen, Job.
Zumindest einer, den sie innerhalb von Gebäuden verrichten konnte, sodass sie immerhin nicht permanent der Witterung ausgesetzt war. Andere Frauen müssen schwerste körperliche Arbeiten im Straßenbau verrichten. Unter den als asozial eingestuften Häftlingen suchen die SS-AufseherInnen des Lagers auch Frauen, die in Lagerbordellen als Prostituierte arbeiten wollen. Sie bieten ihnen dafür bessere Nahrung an und Seife. Aber Trude lehnt ab. Andere Frauen, darunter vor allem Polinnen und Tschechinnen, werden gar nicht erst gefragt, erinnert sich Trude. Sie werden zur Prostitution in den Lagerbordellen gezwungen. Juli 1944. Trude ist inzwischen seit einem Jahr in Ravensbrück. Zu Hause in Köln versucht ihr Vater Karl, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Er richtet ein Gesuch an das Kriminalpolizeiamt. Doch das wird abgelehnt. Er möge von weiteren Gesuchen Abstand nehmen, heißt es. Er schreibt auch Briefe an Trude. Aber KZ-Insassinnen haben kein Recht auf ein Briefgeheimnis. Und so werden die Briefe an sie von den AufseherInnen geöffnet und gelesen. Vielleicht ist ihr Vater Karl einfach nur unvorsichtig oder sehr naiv. Er berichtet Trude von der schwierigen Lebensmittelversorgung in Köln. Und er wünsche sich, dass sich die Berliner Herren auch mal zur Nacht mit den Kleidern aufs Bett legen müssen. Einen dieser Briefe schickt die Lageraufsicht zurück an die Kriminalpolizei in Köln. Darauf ein Vermerk. Der Briefschreiber habe deutlich erkennbare staatsfeindliche Einstellungen, heißt es darin. Es wurde sogar ein möglicher Fluchtversuch in den Raum gestellt. Unter Umständen ist es dieser Brief, der Trudes weiteres Schicksal besiegelt.
Und dann kam Bergen-Belsen, das allerschlimmste Lager.
Es ist Dezember 1944. Das berüchtigte KZ liegt im Kreis Celle bei Hannover. Die Fahrt durch das bereits vom Krieg schwer zerstörte Gebiet im Norden Deutschlands dauert mehrere Tage. Im Waggon gibt es keine einzige Toilette und kaum Wasser. Trude hat ihr Essgeschirr aus Ravensbrück dabei. Doch schon am ersten Tag wird es ihr aus der Hand geschlagen und geklaut. Häftlinge ohne Essgeschirr müssen die heiße, dünne Suppe mit der Hand aus der Schüssel schöpfen, erinnert sich Trude später. Zwangsarbeit muss Trude nicht leisten. Dafür muss sie stehen. Immer nur stehen. Eine Tortur, die nicht viele überleben. Überall auf den Wegen im Lager liegen Tote und Hungernde. Bilder, die sich Trude ins Gedächtnis brennen.
Die hat die Befreiung des KZs gar nicht mehr bewusst erlebt, weil sie da an Typhus erkrankt war und die ist da wahrscheinlich halbtot rausgetragen worden aus diesem KZ. Das muss man sich dann auch immer vorstellen. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass sie dieses Grauen, natürlich, da findet man keine Worte für, das konnte sie nicht schildern, ne? Das können wir ja kaum. Ich komme ja selber ins Stammeln, wenn ich da irgendwie mich reinversetzen möchte. Da schwieg die dann auch, ne? oder heulte dann. Ne? Also da ging nichts mehr. Und trotzdem hat die es geschafft.
Trude ist extrem abgemagert, zu schwach zum Laufen. Mehrere Wochen verbringt sie in einem Lazarett, das die britischen Befreier auf dem Gelände notdürftig errichtet haben. Sie bieten Trude an, sie an einen anderen Ort zur Erholung zu bringen, aber sie will nicht.
Nachdem die genesen war, ist sie nach Köln zurück, weil der nächste Gedanke war, wo ist mein Sohn? Und dann hat die nach dem Sohn gesucht.
Trude ist 25 Jahre alt, als sie im Sommer 1945 in ein völlig zerstörtes Köln zurückkehrt. Es herrscht schreckliches Chaos. Während ihrer Haft hat Trude oft das Gefühl, ihren Sohn im Stich gelassen zu haben. Ein Gedanke, der sie furchtbar schmerzt. Die Suche nach ihrem Sohn lässt ihr keine Ruhe. 3 lange Monate dauert es, bis sie ihren 2-jährigen Jupp in einem Kinderheim wiederfindet. Aber mitnehmen darf sie ihn nicht.
Dann kam die in dieses Nonnenheim, da erzählte die wirklich, die musste den Geld bezahlen für die Aufbewahrung des Kindes, das ihr weggenommen wurde.
Das Kinderheim verlangt eine Summe von 2000 Mark, um die Unterbringungskosten für den Sohn zu begleichen. Auch die Dokumente der Briten, die ihr bescheinigen, dass sie eine Überlebende des KZ Bergen-Belsen ist, helfen ihr da nicht weiter. Sie muss die Rechnung wohl oder übel bezahlen. Mithilfe einer Tante aus den USA gelingt Trude das schließlich. Sie schickt ihr nämlich Pakete mit Sachen, die Trude dann einfach weiterverkauft. Auch der Vater des kleinen Josef überlebt die Zeit.
Sie hat wohl den Vater wieder getroffen und der hat in der Schilderung, die ich erinnere, hat auch die Vaterschaft anerkannt. Die waren aber nicht verheiratet, aber der hat die Vaterschaft anerkannt.
Für Trude heißt es jetzt, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Aber auf Unterstützung aus der deutschen Gesellschaft kann Trude nicht bauen.
Also sie hat sehr klar gesagt, dass die Leute sie sehr ablehnend behandelt haben. Immer dann, wenn sie davon sprach, dass sie aus dem KZ kommt und dass sie eben diese Leidenszeit hinter sich hatte. Das wollte keiner hören.
Auch wenn die Nazi-Diktatur vorbei und der Krieg beendet ist, in den Köpfen vieler Deutscher steckt nach wie vor ein Menschenbild, das geprägt ist von nationalsozialistischer Ideologie.
Die Ressentiments der Gesellschaft vor und während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren natürlich auch im Nachkrieg noch vorhanden. Und da war schon auch oft der Tenor, naja, das wird sie ja wohl auch, so eine Asoziale, da wird ja wohl auch was dran sein, ne? Da wird sie auch ihren Anteil dazu gebracht haben.
Trude hätte zwar Sozialhilfe beantragen können, aber nach all den bis dahin schon erlebten Demütigungen will sie das nicht. Sie sieht für sich nur einen Ausweg. Das, wie sie sagt, unsolide Leben zu leben, was sie ihr immer vorgeworfen haben. Und so lebt sie 2 Jahre lang in einem Bordell am Kölner Eigelstein. Ihren Sohn hat sie in dieser Zeit bei den Eltern untergebracht. Erst mit 42 Jahren, also Anfang der 60er, zieht Trude in ihre erste eigene Wohnung. Inzwischen hat sie einen Job als Küchenhilfe gefunden. Ihre Zeit im KZ verschweigt sie beim Vorstellungsgespräch lieber. Trude versucht außerdem eine Entschädigung zu erhalten für das, was sie durch die NS-Gewaltherrschaft erlitten hat. Aber Trude gehört nicht zu den Menschen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung anerkannt werden. Dazu zählen nämlich nur Personen, die aus, Zitat, Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung verfolgt wurden. Menschen, die als Asoziale diffamiert wurden, fallen nicht in diese Opfergruppen. Als sich Trude 1955 bei der Entschädigungsbehörde erkundigt, sagt man ihr rundheraus, dass ihr Antrag sowieso abgelehnt werden würde, sollte sie denn einen stellen. Trotz allem lässt Trude sich nicht unterkriegen und findet schließlich in Hassan, einem türkischen Arbeitsmigranten, spät ihre große Liebe. Und über diese Zeit redet sie auch mit Klaus sehr gerne, wenn er sie besucht.
Das mit dem türkischen Lover, das fand ich hochspannend. Die hatte eine glückliche Zeit mit dem hier in Köln und ist dann auch mit dem zu der Familie gefahren. Und da gab es so Bilder, wie diese modebewusste, korpulente Frau in diesem türkischen Dorf steht, neben dieser türkischen Familie. Und die ist so ein Fremdkörper da, aus unserer Perspektive. Aber die war da angekommen und das hat der auch Spaß gemacht. Die war komplett unkonventionell. Das hätte sich ja, viele Frauen hätten das ja in der Situation, in dem Alter, in der Geschichte, hätten die das niemals gemacht.
In ihrer deutschen Familie kommt die Liaison mit Hassan allerdings nicht gut an. Sie rümpft die Nase über den Gastarbeiter, wie ArbeitsmigrantInnen zu der Zeit genannt werden. Auch das Verhältnis zwischen Trude und ihrem Sohn Jupp leidet zeitweilig darunter. Für Trude aber bedeutet die Zeit mit Hassan, endlich ein erfülltes Leben genießen zu können.
Die hat sich zurück in diese Gesellschaft gelebt. Ich weiß gar nicht, was man da leisten muss. Ich wäre wahrscheinlich vor Hass verglüht auf die ganzen Menschen, die mir das angetan haben. Und da hatte die aber auch wieder sowas, ja, die hatte doch auch so eine Menschenliebe.
Und das, obwohl ihr die Gesellschaft weiterhin die Anerkennung für das verwehrt, was sie während des Nationalsozialismus erleiden musste. Wann die Aufarbeitung und auch Anerkennung der Diskriminierung und Verfolgung von als asozial diffamierten Menschen begonnen hat, darüber möchte ich jetzt mit der freien Historikerin Julia Hörath sprechen. Dazu bin ich nach Hamburg gefahren. Frau Hörath, vielleicht fangen wir mal damit an, wo dieses Label überhaupt herkommt. Trude Noor wird ja 1920 geboren als eins von mehreren Kindern in einer Arbeiterfamilie, also noch in der Weimarer Republik. Wie war denn die Situation einer solchen Familie bis 1920?
Ja, die Arbeiterfamilien, die lebten natürlich eben in eingeschränkten Verhältnissen. Und bis 1920 sozusagen ging es noch ganz gut in der Weimarer Republik. Schwierig wird es dann halt eben Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre mit der Wirtschaftskrise und auch der Inflation. Da werden dann halt viele Menschen arbeitslos. Und das ist dann halt eben auch ein Grund für ein Phänomen, was dann sehr eng mit der Stigmatisierung als asozial zusammenhängt, nämlich die Entstehung der Wanderarmut. Die entsteht quasi einfach dadurch, dass zu der Zeit Arbeitssuche eben noch dadurch funktionierte, dass man eben mobil Arbeit suchte. Wenn man in der eigenen Heimatstadt keinen Job fand, musste man sich eben auf Wanderschaft begeben und in anderen Städten und Gemeinden nach Arbeit fragen. Und das ist dann eben ein Phänomen, was wir Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre zunehmend sehen in der Weimarer Republik, dass eben viele Menschen aus der Arbeiterschicht bis hin zum Facharbeiter, zum Teil mit der ganzen Familie, auf die Straße müssen, um eben nach Arbeit zu suchen. Und das ist eben ein Problem, was dann die Behörden zunehmend auch vor Schwierigkeiten stellt, die eben versuchen, diese Wanderarmut, wie das heißt damals im Jargon der Fürsorgebehörden, zu regulieren. Und da wird dann versucht, nach dem Stichwort Sieben und Sichten zu schauen, wer dieser Menschen arbeitswillig war und bereit war, tatsächlich nach Arbeit zu suchen und auch Arbeit anzunehmen und wem halt eben ein, ja, sozusagen arbeitsscheuer Lebenswandel unterstellt wurde. Und man dachte eben, dass es unter diesen Menschen auch Leute gibt, die im Grunde genommen Arbeit aus dem Weg gehen und deswegen eben mobil sind und auf der Straße leben.
Jetzt war Trude Noor erst 14 Jahre alt, als sie das erste Mal in eine Fürsorgeeinrichtung kam. Das waren in Köln vornehmlich katholische Fürsorgeeinrichtungen. Wie hingen die denn mit dem nationalsozialistischen Staat zusammen?
Ja, die kirchlichen Fürsorgeeinrichtungen, die hingen insofern mit dem nationalsozialistischen Staat zusammen, als dass sie eben auch bestimmte Kriterien verfolgten bei der Behandlung der Armen, die eben auf Fürsorge angewiesen waren. Und damit eben auch eine bestimmte Ideologie verbreiteten oder beziehungsweise verfolgten in ihrer Behandlung der Menschen. Das muss ich vielleicht kurz dazu sagen, das ist wichtig, dass die Ideologie, auf der die Verfolgung von sogenannten Asozialen im Nationalsozialismus fußte, keine originär nationalsozialistische Ideologie ist. Also das ist ein Denken, das existierte schon im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Das verschärfte sich zunehmend durch die immer stärkere Integration des rassen- und erbbiologischen Denkens. Es war aber eben ein Denken, was schon vorher existierte in der Gesellschaft und eben vor allen Dingen in diesen Kreisen der Fürsorge und Strafrechtpflege. Die Menschen, die quasi schon mal in der Fürsorgeeinrichtung registriert waren, hatten dann eben auch bestimmte Akten, die geführt worden sind. Und das akkumulierte sich sozusagen auch im Laufe des Lebens. Also dass quasi mit jeder Station, die eine Person durchlief, zuerst das Mädchenerziehungsheim, das katholische, das nächste Mal dann vielleicht schon das Arbeitshaus, sammelte sich das halt in der Akte an und wurde dann auch immer wieder benutzt in den Argumentationen der Behörden, die mit der Behandlung der Person, also Behandlung in Anführungsstrichen, der Person befasst waren, um quasi den auch wieder in Anführungsstrichen asozialen Charakter der Person zu begründen. Also das machte man, indem man quasi diese einzelnen Stationen im Leben sich dann anschaute und daraus ein Bild einer Person konstruierte, von der man dann meinte, dass sie quasi zwangsläufig immer weiter ihr Leben auf der schiefen Bahn führen würde. Und damit begründete man dann repressive Fürsorgemaßnahmen, also wie zum Beispiel eben die Einweisung in Wanderhöfe, in die Trinkerheilanstalt, in ein Heim für gefallene Mädchen oder halt eben dann eine Stufe schärfer quasi die polizeiliche Vorbeugungshaft, die dann eben als Konsequenz hatte, dass man in ein Konzentrationslager eingewiesen wurde. Und das setzte sich sozusagen wie Puzzlesteinchen, baute das aufeinander auf dann in den Argumentationen der Verfolgungsbehörden.
Lässt sich denn sagen, welche Rolle die Familiensituation von Trude Noor gespielt hat oder die Vergewaltigung durch den Onkel? Also ist ihr am Ende zum Nachteil gereicht, dass die Eltern das angezeigt haben?
Um das wirklich fundiert historisch beurteilen zu können, müsste man dann schauen, wie die Fürsorgebehörden einzelne Maßnahmen, die Einweisung in ein Heim zum Beispiel, tatsächlich auch begründet haben. Generell lässt sich aber sagen, dass natürlich die Familiensituation, die Verhältnisse, in denen eine Person lebte, gerade wenn es um junge Mädchen ging, ganz ausschlaggebend waren. Also es wurde nicht nur der Charakter der einzelnen Personen beurteilt, sondern halt eben die gesamte Lebenssituation und auch die Chance, die die Lebenssituation bot, um jetzt wieder gesprochen im Denken der nationalsozialistischen Behörden ein geregeltes, geordnetes Leben zu führen. Also insofern ist es durchaus wahrscheinlich, dass wenn ein junges Mädchen eben aus einer Wirtshaus-Gasthausfamilie kommt und vielleicht auch schon früh mit einbezogen ist in den Wirtshausbetrieb, also da kann man sich dann schon vorstellen, da kenne ich Fälle aus Akten, wo dann genau so argumentiert wird mit dem schlechten Einfluss, dass der ihr schon früh zum schlechten Beispiel gereicht haben wird. Und daraus wird dann begründet, dass die Person moralisch minderwertig, wie es dann damals hieß, sei oder eben asozial sei und einer entsprechenden Zwangserziehung, Zwangsfürsorge in einer geschlossenen Anstalt braucht. Also das ist durchaus denkbar, aber wie gesagt, also das muss man im konkreten Einzelfall sehr genau dann analysieren.
1939 ist Trude 19 Jahre alt und da wird sie auf in Anführungsstrichen Unzuchtswegen angetroffen, wie es heißt. Wir haben eben schon gehört, dass in dem Jahr auch die Gesetze verschärft wurden, Sexarbeit betreffend. Wie hingen denn Prostitution und die sogenannte Asozialität zusammen?
Naja, der Begriff des Asozialen ist, wie ich schon erwähnte, eben ein Begriff, der so aus dem Strafrechts- und Fürsorgediskurs schon lange vor dem Nationalsozialismus stammt. Und der Begriff Asoziale, der erscheint uns heute sehr diffus und ist so ein Sammelbegriff, der scheinbar alles meinen kann. Ein Sammelbegriff war er damals tatsächlich auch. Ich bin jedoch der Auffassung, dass die damaligen Behördenvertreter viel klarer wahrscheinlich vor Augen hatten, wer in diese Kategorie Asoziale damals fiel, als wir uns das heute so vorstellen. Also es ist schon ein recht spezifischer Personenkreis, der da reinfällt. Das sind BettlerInnen und LandstreicherInnen und eben auch die Prostituierten zählen dazu. Es gibt noch ein paar andere Untergruppen, aber das ist, also die Prostituierten sind schon sozusagen ein Kernklientel derer, die unter diesem Label Asoziale stigmatisiert und verfolgt wurden, sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik, als auch nachher dann im Nationalsozialismus.
Jetzt wissen wir aus vorangegangenen Episoden, dass die Inhaftierten in den Konzentrationslagern in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden und Trude Noor erhielt zur Kennzeichnung den schwarzen Winkel. Was bedeutete das denn in den KZs für die Menschen dort?
Naja, die sogenannte Lagergesellschaft, so genannt sage ich deswegen, weil eine Gesellschaft ja eigentlich ein freiwilliger Zusammenschluss von Individuen ist und das ist es eben im Konzentrationslager nicht. Also es ist ein Zwangszusammenschluss von Menschen, aber es gibt wenig andere Begriffe, die das gut beschreiben können als eben Lagergesellschaft oder Lagergemeinschaft. Und also eingedenk dessen, dass es eben eine Zwangsgemeinschaft der SS war, die nach den Regeln der SS funktionierte, kann man eben sagen, dass sie quasi von der SS hierarchisiert wurde. Also es wurden unterschiedliche Hierarchiestufen entsprechend der nationalsozialistischen Rasseideologie eingezogen. Und diese Hierarchiestufen entsprachen eben der Winkelkennzeichnung. Und da lässt sich jetzt allgemein sagen, dass quasi, wenn man jetzt die nationalsozialistische Rasseideologie sich anguckt, kann man differenzieren einmal zwischen einem eugenischen Rassismus, der sich quasi nach innen auf die Angehörigen der eigenen Volksgemeinschaft richtet. Das waren ja die sogenannten Asozialen oder auch die mit dem grünen Winkel gekennzeichneten Berufsverbrecher. Und einen ethnischen Rassismus, der sich eben nach außen, sogenannte im Nazi-Jargon, gegenart fremde Menschen richtete. Das wären zum Beispiel Jüdinnen und Juden oder auch die Angehörigen aus den besetzten Gebieten.
Was uns die Geschichte von Trude Noor auch zeigt, ist, wie lange diese Vorurteile in der Gesellschaft eigentlich angehalten haben. Denn nach dem Ende des NS wurde ihr der Wiedereinstieg in die Gesellschaft deutlich erschwert. Von ihrer Zeit im KZ erzählt sie lieber nichts, wenn sie darauf angesprochen wird oder auch bei Arbeit GeberInnen, weil sie dann eben diese Jobs nicht bekommt. Warum wurde das Schicksal der sogenannten Asozialen nicht anerkannt? Also warum blieben die als Opfergruppe auch so lange außen vor?
Das ist eine sehr umfassende Frage, die einer komplexen Antwort bedarf. Das lässt sich schlecht in ein, zwei Sätzen nur sagen, weil da ganz viel reinspielt. Also ich habe einerseits eben schon gerade gesagt, dass die Hierarchien in den Lagern, die Kennzeichnung der Winkel eben an bestehende Ressentiments in der Gesellschaft anknüpften. Die Verfolgung von sogenannten Asozialen, da wurden ja keine Menschen verfolgt, die gut integrierte Mitglieder der Gesellschaft gewesen wären vor 1933, sondern es wurden Menschen verfolgt, die am Rande der Gesellschaft stand, die sich komisch verhielten, die aneckten, die tatsächlich den Normen widersprachen und auf die auch entsprechend reagiert wurde von der Mehrheitsgesellschaft. Also diese Ressentiments, die Vorurteile, die Ablehnung, das erlebten die Menschen schon vor 1933. Das erlebten sie von ihren MitbürgerInnen während des Nationalsozialismus und natürlich auch nach 1945. Also das war ein ganz zentraler Grund. Ein zweiter war eben, dass die Menschen, die ja in diese Kategorie der sogenannten Asozialen fielen, eben nicht nur am Rande der Gesellschaft lebten, sondern eben auch häufig schlecht gebildet waren. Häufig konnten die kaum oder gar nicht schreiben, zum Teil auch. Und das machte was mit der Überlieferung ihrer Erinnerung und über ihrer Erlebnisse. Also die Geschichtsschreibung zu den Konzentrationslagern basiert ganz wesentlich auf den Erinnerungsberichten der Inhaftierten, der überlebenden Häftlinge. Und die überlebenden Häftlinge, die sich in den Lagergemeinschaften organisiert, sind auch diejenigen, die erstmal das Geschichtsbild über die Konzentrationslager maßgeblich mitbestimmen. Und die sogenannten Asozialen schrieben eben nicht über ihre KZ-Haft, weil sie eben des Schreibens gar nicht mächtig waren, weil sie im Gegensatz zu den politischen Häftlingen oder auch den jüdischen Häftlingen, die entweder aus einer gebildeten Arbeiterschicht, also die politischen Häftlinge waren ja eben oft ArbeiterfunktionärInnen, die eben gewohnt waren, sich schriftlich auszudrücken, auch durchaus. Viele jüdische Häftlinge standen aus der bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Schicht, waren es auch gewohnt, Tagebuch zu schreiben zum Beispiel. Und das sind einfach Praktiken, die was mit der Überlieferung machen. Also wir haben kaum, gar keine eigentlich Erinnerungsberichte von asozialen Häftlingen aus den Konzentrationslagern. Und in den Berichten der übrigen überlebenden Gruppen werden die Asozialen eben sehr negativ und pauschalisiert dargestellt. Das ist ein zentraler Grund. Ein weiterer Grund ist, dass ich habe eben schon die Lagergemeinschaften erwähnt, die sich dann nach 45 gründen. Und es hat durchaus Versuche gegeben von als asozial stigmatisierten Menschen sich dort auch einzubringen und sich zu organisieren und auch von den sogenannten Berufsverbrechern, die ähnlich stigmatisiert waren nach 1945. Und da ist zum Teil gezielt gegen angegangen worden. Also die wollte man nicht. Und das ist sicherlich auch ein zentraler Grund, warum das so lange gedauert hat. Und das setzt sich dann quasi fort in der Geschichtsschreibung. Die Geschichtsschreibung greift erstmal die Erinnerungen der überlebenden Häftlinge auf und hinterfragt diese Bilder der Asozialen im KZ, die da verbreitet werden und weiter tradiert werden, erstmal recht wenig. Das dauert sehr lange. Das dauert bis zum Beginn der 80er Jahre, bis zu den Arbeiten von Wolfgang Ayers und dann ein bisschen später von Patrick Wagner, die halt anfangen, diese ideologischen Konstrukte quasi in der Verfolgungspolitik zu hinterfragen, zu kritisieren und zu dekonstruieren dann tatsächlich auch.
Jetzt gibt es ja häufig den Ausspruch, boah, ist das assi oder boah, ist das asozial. Hört man auf der Straße, hört man eigentlich im Standardsprachgebrauch. Wie hängt das zusammen mit diesem Konstrukt von Asozialität? Also würden Sie sagen, das ist etwas, das man lieber nicht sagen sollte, weil der Begriff asozial eben diese Historie hat? Oder ist das in einem anderen Kontext heute? Kann man das wieder sagen? Ich meine, es wird ja gesagt.
Ich selber würde diesen Begriff auf keinen Fall verwenden. Und wenn ich gefragt würde, würde ich auch jedem davon abraten, weil es einfach ein diffamierender und stigmatisierender Begriff ist, den man, wenn man Achtung vor der Würde eines jeden Menschen hat, einfach nicht benutzen sollte. Also was rechtfertigt es, irgendjemanden als asozial oder als Assi zu diffamieren? Gar nichts. Ich wäre vorsichtig, jetzt jedem, der diesen Begriff benutzt, ein tendenziell neonazistisches Denken zu unterstellen. Also natürlich gibt es diese Kontinuitäten in dieser Vorstellung von gesellschaftlichen Randgruppen und in der Abwertung von gesellschaftlichen Randgruppen. Aber ich glaube, den meisten, die diesen Begriff heute benutzen, ist diese Kontinuität überhaupt nicht bewusst. Und das ist halt ein Schimpfwort, was auf dem Schulhof verwendet wird, wie andere Schimpfwörter auch. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, und wenn ich entsprechende Bildungsarbeit in den Schulen machen würde zum Beispiel, würde ich versuchen, darauf hinzuwirken, dafür zu sensibilisieren für die Problematik solcher Begriffe. Aber ich glaube, man braucht da jetzt auch nicht in einen Alarmismus zu verfallen und das für etwas ganz Furchtbares zu halten.
Ich würde euch jetzt gerne ein Happy End erzählen. Dass Trude Noor am Lebensende endlich die Anerkennung für das erlittene Schicksal erfahren hat, die ihr gebührt. Aber so einfach ist das nicht. Denn obwohl Trude einen Job hat als Küchenhilfe, für ein würdevolles Leben in Rente reicht das natürlich nicht. Auch weil Trude diesen Job erst sehr spät im Leben findet. Ihre Rente liegt noch unter Sozialhilfeniveau. Für Zwangsarbeit im KZ werden keine Rentenbezüge gezahlt. Aber immerhin erhält sie zum Ende ihres Lebens dann doch eine Art Anerkennung. In den 90er Jahren macht Trude Noor Bekanntschaft mit dem gerade erst gegründeten Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Also dem Verein, der auch diesen Podcast hier produziert. Dort hat eine Mitarbeiterin die Idee, noch einmal nach einer Entschädigungsmöglichkeit für Trude zu suchen. Und sie wird fündig. Nur wenige Jahre zuvor hatte der Bundestag Richtlinien über Härteleistungen zugunsten von Opfern der NS-Verfolgung beschlossen, die im Bundesentschädigungsgesetz nicht berücksichtigt waren. Und so erhält Trude über 50 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur in Deutschland endlich auch finanzielle Unterstützung. Durch eine monatliche Härtebeihilfe nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz. Eine riesige Entlastung für Trude. Was sie mit dem Geld macht? Trude bleibt bescheiden und freut sich einfach bei Besuchen, endlich mal was Ordentliches mitbringen zu können. Ein Lichtblick, auf den Anfang 2000 erneut ein Schatten fällt. Trude wird in ihrer kleinen Wohnung in Köln-Mühlheim überfallen und niedergeschlagen. Nur einen Tag später stirbt ihr geliebter Sohn Jupp nach langem Krebsleiden.
Und da hat sie sehr drunter gelitten, dass ihr Sohn also vor ihr und so früh gestorben ist.
Erst im Sommer 2003, da ist Trude mittlerweile 83 Jahre alt, erhält sie eine weitere Entschädigungsleistung. Eine sogenannte Entschädigung für Sklavenarbeit in Höhe von knapp 8.000 Euro, der damals möglichen Höchstsumme. Auch das hat ihr der Bundesverband ermöglicht. Nach einem Schlaganfall im Dezember desselben Jahres kann Trude dann nicht mehr alleine leben. Sie zieht in ein Kölner Seniorenzentrum. Trotzdem bleibt sie aktiv. Regelmäßig nimmt sie an den Erzählcafés des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte teil, ohne allerdings ihre Geschichte vor Publikum zu erzählen. Und bei diesen Veranstaltungen lernt sie dann auch Klaus kennen und lässt in den Gesprächen mit ihm ihr Leben Revue passieren.
Sie hatte einen glasklaren Blick auf die Menschen. Also die hatte, das war sofort klar, wer ein in Anführungszeichen Arschloch war und wer nicht. Das wusste sie. Und die hat das dann auch ganz klar kommuniziert. Und aber wenn jemand kein Arschloch war, dann hat sie ihr Herz auch aufgemacht. Das hat die sich bewahrt. Ne? Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Und das war keine dumme Frau. Ne? Die hatte eine Herzensintelligenz, die hatte eine ganz pragmatische Lebensintelligenz.
Für Klaus Niehoff wird in den Gesprächen nochmal sehr deutlich, was es auch nach dem NS heißt, als asozial gelabelt zu werden.
Das ist ja irre, deswegen sind wir ja heute auch wieder in diesem Schlamassel mit so vielen wiederkehrenden Vorurteilen und Ausgrenzungsabsichten. Man hat ja gar nicht die Fantasie, sich das vorzustellen, was das bedeutet, wenn mal solche Kategorien wieder in die Hirne eingepflanzt werden. Also wenn so Leute zum Label gemacht werden, um ausgegrenzt zu werden, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, was das für Konsequenzen hat, das muss ich gestehen, habe ich mit den Asozialen auch mir nicht weiter ausgemalt. Ich wusste, okay, Prostitution führt sicherlich dazu oder wenn wir heutige Obdachlose sehen, das war wahrscheinlich in der Nazizeit auch ein Kriterium, um zu sagen, gut, die müssen jetzt mal entfernt werden, das kann man sich so vorstellen. Also ich habe es auch nicht in der Konsequenz durchdrungen, wie mir das jetzt durch die Auseinandersetzung mit Trude Noor vor Augen geführt wurde.
Auch wenn sich Klaus Niehoff schon vorher engagiert hat, die Begegnung mit Trude bestärkt ihn darin, weiterzumachen.
Und das ist für mich auch ein Antrieb, mich zu engagieren, natürlich, auf jeden Fall. Und auch gegen die Unbildung anzukämpfen, weil ich meine, wir wissen ja, dass viele gebildete Menschen auch fähig sind zu sagen, da gucke ich jetzt nicht hin und das gibt es dann auch nicht. Aber wie viel mehr ist es doch wichtig in einer Gesellschaft, die so reich ist wie unsere, dafür zu sorgen, dass wenigstens die Grundlagen der Bildung auch dem Kapitalismus entzogen werden und wirklich einfach Aufgaben sind der Gesamtgesellschaft.
Am 24. Mai 2011 stirbt Trude Noor im stolzen Alter von 91 Jahren in ihrer Heimat Köln. Zum Feind gemacht ist ein Projekt vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte in Kooperation mit dem Bundesministerium der Finanzen zum 70-jährigen Gedenkjahr des Luxemburger Abkommens 2022. Vergesst nicht, uns zu folgen. Unter Zum Feind gemacht auf Facebook, Instagram und TikTok.